Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Radio 1 Visite, der Medizin-Podcast, unterstützt von der Privatklinik Bethanien. Behandlungen auf höchstem Niveau. klinikbethanien.ch.
Willkommen zum Podcast von der Privatklinik Bethanien. Mein Name ist Marc Jäcki und meine Gäste in der Ausgabe sind einerseits der Dr. Thomas Scherrer, er ist Facharzt für Pneumologie und Innere Medizin an der Lungenklinik Bethanien. Und das Gleiche gilt auch für Dr. Christoph Thuor, er ist Facharzt für Pneumologie und Innere Medizin ebenfalls an der Lungenklinik Bethanien. Ich fange mal mit dem Herrn Scherrer an. Wie hat mich Corona verändert, respektive euren Arbeitsalltag verändert?
Also Corona hat mein persönliches Leben natürlich verändert, was privat ist. Und der Arbeitsalltag ist natürlich auch sehr geprägt von Corona, von den Hygienemaßnahmen, die man einhalten muss, und auch natürlich von den vielen Leuten, die mit Erkältungssymptomen kommen, wo man muss abstreichen, wo man nachher muss betreuen, wenn sie positiv sind. Also es nimmt doch einen grossen Teil von meiner Arbeit ein.
Aber ich kann schon sagen, in eurem langen Arbeitsleben mit den Erfahrungen, die ihr gemacht habt, so etwas habt ihr auch noch nie erlebt.
Nein, das ist einmalig. Und wenn man da die Katastrophenfilme gesehen hat von Hollywood, habe ich früher immer gedacht, das ist so ein Mist. Also, was will denn das eigentlich? Und peng, plötzlich haben wir es da. Es ist rein medizinisch, ist das noch interessant, das mitzuerleben und mitzumachen. Aber es ist doch auch eine riesige Katastrophe, was unser Leben betrifft.
Wie geht es euch, Christoph Thuor? Wie hat es euren Arbeitsalltag durchgeschüttelt?
Also der Arbeitsalltag ist ja der gleiche wie im Thomasine. Sprich, wir sind zum Glück immer vor Ort, weil wir können eigentlich nicht Homeoffice machen. Das heisst, wir können in die Praxis gehen und Patienten sehen. Dort ist es einfach ein bisschen komplizierter geworden, weil man immer muss quasi daran denken, könnte der Corona haben oder nicht. Und wenn dann einer mit Corona würde in Lungenfunktionsmaschinen hineinsitzen und die Viren dann richtig raus pusten, dann ist es natürlich nicht gut. Aber mit dem haben wir auch gelernt umzugehen. Wir haben uns recht schnell angepasst an die Hygienemaßnahmen. Ich weiss zwar nicht, was meinst du, Thomas, wie viele sind schon in der Praxis und haben Corona gehabt, wir haben es nicht gewusst.
Wenig, ich glaube wenig. Wir fangen ja alle schon an der Rezeption ab, wo könnten irgendwelche Erkältungssymptome haben. Mir ist eher in den letzten Wochen passiert, dass ich bei vielen Abstrich gemacht habe und dachte, es ist sowieso nichts und die sind positiv. Ja. Also es ist ganz am Anfang von der Pandemie haben wir ja ein das Gefühl hatte, ja, das ist etwas, das ist nichts. Und jetzt kommen plötzlich Leute, die ein bisschen Pfnüssel haben, ein bisschen Halsweh haben und man denkt, ja gut, der hat eine Nebenhöhlenentzündung und peng, der ist positiv. Das ist, es hat sich ein bisschen geändert vom Muster der Patienten und wie sie Symptome hat in den letzten paar Wochen.
Wir sind alle plötzlich, hat man das Gefühl, ein bisschen Mediziner geworden durch die 2 Jahre Corona-Pandemie. Merkt ihr das bei euren Patientinnen und Patienten, dass die viel informierter und mit Ausdrücken kommen, die vorher einfach nicht im Sprachgebrauch drin waren?
Herr Thuor. Ja, also ich glaube, nicht nur Patienten, auch wir Ärzte auch haben vieles über Statistik und Daten gelernt. Wir waren ein bisschen mehr gewohnt an die Begriffe, die diese Statistik bringt, aber am Schluss sind die Patienten auch besser informiert. Wobei, man muss halt schon sagen, es ist dann schon auch viel falsche Information rum. Und das haben wir ja auch gesehen mit den ganzen Kampagnen und Lügner und weiss nicht was. Das ist, finde ich, ein schwieriges Kapitel, der Umgang mit dem.
Und genau, weil es so schwierig ist, müssen wir sie ansprechen, weil die ja genau in einem Bereich arbeiten, wo ja der Coronavirus extrem aggressiv ist, nämlich in den Atemwegen. Also ich kann mir vorstellen, Dr. Scherrer, ihr habt wahnsinnige Bilder gesehen in diesen 2 Jahren.
Extrem, ja. Und die Sachen, die man zum Teil gar nicht würde glauben, auch Leute, die überlebt haben, die wirklich die höchste Spitzenmedizin bekommen haben und erstaunlicherweise 6 Wochen später zu mir in die Praxis kommen, dann fragt man sie, wie geht es ihnen? Geht mir gut. Und handkehrum Leute, die leicht krank waren, die sehe ich nach einem halben Jahr und die sagen, Oh, ich mag einfach nicht. Ich habe noch Schmerzen in der Brust. Ich muss immer husten. Ich bin gleich erschöpft. Ich kann nicht arbeiten. Da sieht man so ein bisschen alle Schattierungen. Und auch wegen, was ich noch geschwind wollte sagen, wegen der Information der Patienten. Wir kommen im Moment, auch als Mediziner, so eine Flut von verschiedenen Informationen über, dass wir Mühe haben, wirklich nachzukommen, was ist jetzt aktuell. Und ich habe viele Patienten, die sich sehr bemühen, da mitzukommen, aber es ist für viele Leute einfach zu komplex geworden, zu verschiedenartig, zu sprunghaft, was jetzt gilt und was nicht mehr gilt, dass jemand, der sich nicht jeden Tag damit beschäftigt, keine Chance mehr hat, an den Anschluss zu behalten. Oder?
Also man ist ein bisschen überfordert. Und wenn ihr als Arzt sagt, auch für uns ist es nicht ganz einfach, die ganze Informationsflut verarbeiten, schauen, was ist wirklich wichtig, was ist nicht wichtig oder was ist nicht bestätigt. Wie muss man sich das vorstellen, Christoph Duor? Wie muss man sich das vorstellen? Welche Informationsquellen zapft ihr da ab?
Ja, das sind verschiedene. Und am Schluss ist man dann einfach häufig auch direkt konfrontiert und muss sofort entscheiden. Und dann muss man halt auch mal entscheiden. Also man lernt dann auch entscheiden, ob jetzt die Quarantäne 10, 7 oder 11 Tage oder so ist. Es relativiert sich dann auch wieder ein bisschen. Und man wird selektiver. Ich denke, eine Informationsquelle ist unser Team mit unseren 5 Ärzten, wo wir sind. Kommt ein gutes Know-how zusammen. Ich finde auch die Informationen vom Kanton und auch vom BAG eigentlich brauchbar. Und dann halt auch noch verschiedene Fachzeitschriften, die wir konsultieren.
Was aufgefallen ist, man kann nicht so genau sagen, wer es trifft. Also logisch gibt es Risikogruppen, die gefährdeter sind, die man vielleicht speziell hat müssen schützen, gerade am Anfang von dieser Pandemie. Aber es hat auch durchaus Spitzensportler getroffen. Also Leute, die kerngesund sind. Was macht der Virus jetzt gerade für die Atemwege, für die Lungen, für den ganzen Menschen so gefährlich und so unberechenbar?
Es ist ja sehr interessant, wer krank wird und wer nicht krank wird. Ich habe gerade letztens wieder jemanden bei mir in der Praxis gehabt. Der ist gesund, kerngesund. Der hatte eine Frau gehabt, die ist schwer krank geworden. Und die haben sich in dem Sinn nicht geschützt. Die haben weiterhin im gleichen Bett geschlafen, die sind nahe aufeinander gewesen. Und er ist negativ geblieben. Also, wir wissen ja viel noch nicht über diesen Virus. Aber es gibt wahrscheinlich auch eine gewisse genetische Disposition, ich komme den Virus über und ich komme nicht über. Und wenn wir uns infizieren, haben wir den Virus in Nase, Rachen, in den sogenannten oberen Atemweg. Und dann ist entscheidend, nach 7 bis 10 Tagen rutscht er aber in die Lunge. Und wenn der aber rutscht in die Lunge, ist der Virus nachher überall im Körper. Bekannt ist ja die Herzmuskelentzündung, die der relativ häufig macht. Die schwere Lungenentzündung. Man kann den Virus aber auch in der Leber, im Zentralnervensystem, in den Muskeln, man kann den überall feststellen. Und warum bei den einen der Virus oben bleibt und nicht runterrutscht, das wissen wir eigentlich nicht. Omikron mit den 30 verschiedenen Mutationen in dem sogenannten Spike-Protein hat eher die Tendenz, dass es oben bleibt. Aber ob das einen Zusammenhang hat mit diesen Mutationen im Spike-Protein oder nicht, das wissen wir noch nicht.
Also hochkomplex. Und wenn ich mal die Medizin und die Forschung schon alles weiss, nur einen Bruchteil weiss, dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie vorsichtig dass man da sein muss. Jetzt liest man aber auch immer wieder, gehört auch immer wieder, die Forderungen werden laut Coronavirus, das Ende ist absehbar. Was sagt ihr zu so einer Schlagzeile, Christoph Duor?
Ja, das ist viel Hoffnung dahinter. Also ich glaube, es ändert sich schon. Man redet ja von der epidemischen Phase und dann, wenn dann die endemische Phase kommt, dann ist dann quasi der Anfang vom Ende. Sprich, dann geht er in so einen einfachen Erkältungsvirus, wie es ja übrigens auch andere Coronaviren schon seit Jahrzehnten gibt. Und das ist die Hoffnung, dass das ist. Aber ob das wirklich passiert, wissen wir ja auch nicht. Und ich habe, auch jetzt Omikron kommt ja aus dem südlichen Afrika. Und ich glaube, die nächste Aufgabe ist für die Welt, nicht nur der ersten Welt zu schauen, sondern auch mal der ganzen Welt zu schauen. Weil in dem südlichen Afrika hat es Millionen, Dutzende Millionen mit HIV unerkannt oder behandelt. Omikron, die Südafrikaner haben ihn ja entdeckt. und haben dann netterweise voll transparent uns gemeldet. Wir haben dann nachher den Tourismus abgewürgt. Ist vielleicht schon richtig gewesen, aber ist hart für die Südafrikaner. Die haben 60 Millionen Einwohner, 5 Millionen haben sie unter HIV-Behandlung und etwa 2 bis 3 Millionen sind HIV-positiv und nicht behandelt. Das sind eben Dutzende von Millionen, was so ein Virus in so immunsupprimierten Patienten macht, respektive in Behandelten, mit HIV-Medikamenten Behandelten. Das ist einfach, da haben wir keine Ahnung, was da passiert. Und darum ist es wichtig, dass dort auch geimpft wird.
Und da passieren ja, glaube ich, auch immer wieder die Mutationen, oder?
Ja. Das Problem ist ja, gerade bei Omikron, der verbreitet sich so rasant schnell. Er macht oft gerade Junge, die haben den Virus zwar, aber sind praktisch nicht krank. Und von dem her gibt es viele nicht erkannte Infektionen. Aber wir haben ja im Moment weltweit eine explodierende Zahl von Infektionen. Und je häufiger der Virus sich repliziert, das ist bei jedem Virus so, bei jeder Replikation kann es wieder eine Mutation geben. Und die Frage ist ja, gibt es nicht wieder irgendeine Mutation irgendwo auf der Welt, wo halt der Omikron, die Omikron-Immunität zu wenig ist und dann wieder eine neue Welle macht, der Krankheit.
Kann man sagen, die Mutationen werden schwächer oder können da plötzlich auch wieder gefährlichere Mutationen entstehen?
Viele Mutationen sind nicht relevant. Aber ab und zu gibt es eine Mutation, wie wir die Alpha-, Beta-, Delta-Variante hatten, die immer eigentlich gefährlicher waren als der ursprüngliche Virus. Also es gibt auch, dass eine Mutation halt selten, aber es gibt es, gefährlicher ist als der Virus, wo die daraus entstanden ist. Und das ist die grosse Unbekannte. Ich meine, natürlich können wir eine Durchseuchung haben jetzt mit Omikron, wir werden nicht fest krank, aber ob das langt, vor neuen Mutationen zu schützen, das ist ein grosses Fragezeichen.
Also rechnet ihr, Christoph Duar, mit einer Mutation, die plötzlich kommen könnte? Ist das etwas, das einen grossen Wahrscheinlichkeitsprozentsatz hat?
Also Mutationen kommen einen Weg, je mehr sich, wie Thomas gesagt hat, der Virus repliziert, also sich kopiert, vervielfältigt, da passieren Fehler, das ist reine Statistik. Und irgendwann ist ein Fehler ein Vorteil quasi für uns, der Virus wird weniger aggressiv, dafür vielleicht infektiöser. Das ist reiner Zufall. Darum, ich glaube, das Wichtigste ist, man darf den Virus einfach nicht machen lassen. Oder? Man muss ihn quasi in der Kontrolle haben bezüglich der Kopien, die er macht, global gesehen. Und man muss es überwachen, also wie das zum Beispiel die Südafrikaner, die haben eine enorme Erfahrung von HIV und Tuberkulose. Die wissen, wie sie die Mikroorganismen können sequenzieren, auseinandernehmen. Und darum haben sie ihn auch ziemlich schnell erkannt. Und da muss man auch sicher am Ball bleiben, das ist äußerst wichtig. Aber nochmal, ich glaube, man darf ihn einfach schon nicht machen lassen. Also da muss schon Kontrolle bleiben. Und das Wort Durchseuchung ist von vielen Infektiologen nicht gerne gehört. Und ich finde es auch ein bisschen ein schlimmes Wort.
Es ist ein bisschen ein Experiment, oder? Eigentlich klingt es fast wie ein Experiment. Wir probieren jetzt mal zu durchsuchen.
Durchsuchung, ja. Also ich mag mich erinnern, am Anfang 20. März, als er gekommen ist, haben sie aber viele gehabt, die gesagt haben, komm, wir lassen dann einfach durch die Bevölkerung laufen. Und das hätte Katastrophen gegeben.
Überlastung vom Gesundheitssystem ist natürlich ja, immer ein grosses Thema gewesen, oder? Ja. Und jetzt bei Omikron sieht man rekordhöhe Ansteckungszahlen, relativ tiefe Todes- und Hospitalisierungszahlen. Aber jetzt alles aufmachen, wie das zum Teil gefordert wird von gewissen politischen Kräften, wäre das Falsche?
Ja, also ich denke, das BAG und der Bundesrat haben richtig reagiert, indem sie Isolation und Quarantäne verkürzt haben. Man muss einfach sagen, im Moment ist der Omikron nicht unter Kontrolle. Es gibt so viel, es fängt schon dort an, dass man die Leute nicht mehr alle abstreichen kann, weil die Labore überfordert sind, weil man zu wenig Testkit hat. Man hat schon davon geredet, dass man nur noch Risikopersonen testen, ob sie jetzt wirklich haben oder nicht. Also im Moment ist der Virus nicht unter Kontrolle. Aber es braucht ein Minimum an Vorsichtsmaßnahmen, sicher die Isolation, dass jeder, der Verkältungssymptome hat, auch wenn er sich nicht diagnostizieren lassen hat, also nicht abstreichen lassen hat, dass der daheim bleibt, bis er zwei Tage keine Symptome hat. Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Sachen. Quarantäne, wie wichtig das ist, dass man viele Leute einfach wegsteckt, die eigentlich gar nicht krank sind, das ist für mich ein bisschen fraglich, weil es wird irgendein Punkt kommen, wo die Massnahmen vom Bund möglicherweise schädlicher sind als der Virus selber. Und da muss man, das ist natürlich extrem schwierig, da entscheiden. Mhm. Was machen wir, was ist adäquat, was ist nicht adäquat. Und ich möchte nicht anstelle vom BAG und vom Bundesrat ziehen, müssen anstehen und sagen, das ist richtig, das machen wir.
Aber es ist natürlich auch schwierig nachvollziehbar für eine Laie, für die Bevölkerung. Warum ist jetzt mal 10 Tage Quarantäne und dann plötzlich sind 7 die okay und dann redet man von 5 Tagen Quarantäne. Das ist auch noch schwierig nachvollziehbar. Könnt ihr das einordnen?
Ja, absolut. Das verstehe ich sehr gut. Also, warum zuerst 10 Tage? Und Deutschland hat immer noch 10 Tage und wir haben 5 Tage. Also jemand, der in Deutschland wohnt und lebt und in die Schweiz kommt arbeiten, der muss 10 Tage in Quarantäne. Und bei uns ist 5 Tage. Ich glaube, das ist im Zusammenhang mit Omikron, wo kürzer und weniger heftig krank macht, also wo nicht runtergeht in die Lunge. Und darum sind die meisten Leute sind nach 5 Tagen meistens wieder einigermaßen gesund. Oder? Es ist ja immer noch 5 Tage Minimum, aber sie müssen 48 Stunden lang ohne Symptome sein, bevor sie wieder raus dürfen. Und das finde ich eine vernünftige Dauer.
Reden wir über die Impfung. Es ist ein heikles Thema, es ist ein viel diskutiertes Thema. Ich nehme an, Christoph, du bist geimpft.
Ja, ich bin geimpft. Zweimal Pfizer und Off-Label Moderna boostert. Und dann habe ich gleich noch Omikron bekommen vor 3 Wochen von den Kindern aus der Schule.
Und das ist
ich bin froh, bin ich boostert gewesen und geimpft und boostert.
Aber das ist ja das Argument, das viele Impfgegner aufnehmen. Schaut, ihr habt jetzt alles reingelassen, was man reinlassen kann. Und trotzdem hat der Omikron verwünscht. Viele, die krank sind, an Omikron krank sind, sind geimpft, sind boostert. Was sagen dir solche Leute?
Also, erstens gibt es ja Omikron noch nicht so lange. Sprich, vorher ist auch viel gelaufen mit allen Varianten vorher, die wesentlich gefährlicher gewesen sind. Und wir wissen ja nicht, wie Omikron bei Ungeimpften ist. Oder wir wissen es noch nicht so genau. Wir nehmen es schon auch an, ist weniger gefährlich. Und trotzdem, es ist nicht zu spassen damit.
Wie kann der Booster helfen?
Also der Booster, man weiss, bei Omikron, eine Impfung gibt etwa einen 30%igen Schutz vor schweren Erkrankungen bei Omikron. 2 Impfungen etwa 50% und 3 Impfungen sind 70-80%. Also der Booster hilft auch dazu, dass man die Krankheitsdauer bei Omikron verkürzen kann. Also man nimmt das zumindest jetzt mal an, weil viele auch nicht Geimpfte offensichtlich nicht so schwer werden. Aber das Problem ist auch, Delta ist noch nicht ausgerottet. Mhm. Wir haben immer noch Delta und wir wissen gar nicht, wie viel Omikron ist, wie viel Delta es ist, weil wir nicht nachkommen mit Sequenzieren, weil die Labore überlastet sind. Und ich glaube, der Booster ist extrem wichtig, allgemein zu schützen vor einer schweren Erkrankung, wenn man den Coronavirus hat. Sei das jetzt Omikron, sei das Delta, sei das eine neue Variante, das wissen wir nicht. Aber ich glaube, die Impfung hat eine ganz wichtige Funktion, einen gewissen Schutz zu geben. Man sieht noch nie jemand behauptet, man werde gar nicht mehr krank. Das ist ja wie bei der Grippeimpfung. Wenn sie Grippe geimpft sind, können sie den Virus noch haben. Aber man ist einfach weniger stark krank, nach ein paar Tagen wieder einigermaßen hergestellt. Und ich glaube, das ist halt auch bei der Corona-Impfung so. Auch wenn wir uns am Anfang viel mehr Hoffnungen gemacht haben, was das kann bewirken kann, dass die Leute gar nicht mehr infiziert werden können, da haben wir unsere Erwartungen deutlich zurücknehmen müssen. Aber es ist immer noch eine geimpfte und boosterte Person ist immer noch viel, viel, viel mehr geschützt als eine, die gar nicht geimpft ist.
Die Angst vor dieser Impfung, und da lassen wir jetzt die Verschwörungstheorien, die abstrusen mal einfach ganz weg, aber es gibt ja auch Ängste vor dieser Impfung, die vielleicht unter Umständen nachvollziehbar sind. Christoph Duor, wenn wir jetzt mal den Schulmediziner weglegen, wo ja per se der Ruf hat, Fancy von der Impfung auch natürlich begründet. Gibt es ein Verständnis für Impfgegner? Schwierige Frage.
Ja, klar. Ich meine, es ist einfach jetzt so, wie es ist. Und ich glaube, wir tun ja auch Raucher behandeln. Und wir tun auch Leute behandeln, die schnell Auto fahren und einen Unfall machen. Denen helfen wir ja auch. Also ich glaube, es ist, ich bin jetzt mittlerweile einen Schritt weiter in meinem Umgang mit dieser Problematik. Es ist so, wie es ist. Und ich glaube, man hätte vielleicht noch ein bisschen bessere Impfkampagnen aufziehen können. Aber es ist schwierig. Was ich dort finde, ist einfach zum Beispiel, dass man dass man gewisse, ich sage jetzt mal, Migrationsgruppen, die hat man sehr schlecht abgeholt bzw. einfach nicht erreicht. Mhm. Das hätte man können, gerade also im Sommer, ich denke an die Sommerferien-Thematik da, nach der Sommerferien, wir haben ja auch von diesen Patienten gesehen, dort hätte man etwas besser können machen, denke ich. Aber eben im Nachhinein ist man immer schlauer. Ich glaube, es ist jetzt so, ich finde aber auch, ob jetzt 70, 72 oder 75% geimpft sind, ich glaube nicht, dass das statistisch relevant ist. Mhm. Man hat Omikron gleich und man hat gleich mit den Restriktionen zu kämpfen, respektive muss Restriktionen machen. Darum, ich habe es jetzt einfach akzeptiert, dass es so ist. Wenn mich jemand fragt, was ist mRNA, dann sage ich, das ist gut erforscht seit 20 Jahren. Leider hat sie dieser Behandlungsthematik, die man sie eingesetzt hat oder einsetzen hat will, also die Tumorbehandlung, hat es keinen Erfolg gegeben. Aber man hat nicht null Erfahrung gehabt. Man hat sehr viel Erfahrung gehabt, sonst hätte man ja nicht können in ein paar Wochen so einen Impfstoff entwickeln. Und man ist jetzt ja wie viele Milliarden Mal eingesetzt worden weltweit?
Also extrem häufig.
Ja, oder? Ich meine, dann wird es dann einfach nicht mehr rational. Und dann muss man sagen, gut, dann ist es jetzt so.
Aber die Angst vor, und das ist, glaube ich, die häufigste Angst, die Impfschäden, sind die vernachlässigbar?
Ja, total.
Man redet ja immer wieder, da kommen die, dann werden die Sportler gezeigt, erhöhte Herzmuskelentzündung. Mhm. Tatsache ist, Herzmuskelentzündung tritt vor allem bei Adoleszenten männlichen auf, dort ist es am häufigsten, mit der Frequenz von etwa 4 bis 5 pro 1 Million Geimpften. Wenn man schaut, die Corona-Erkrankung macht etwa 10 bis 50 Mal mehr eine Herzmuskelentzündung. Also wenn sie erkrankt sind, ist die Chance viel höher, dass sie eine Herzmuskelentzündung machen, als wenn sie geimpft sind. Aber jedes Medikament, jede Impfung hat potenzielle Nebenwirkungen. Das ist so. Und das wird dann vor allem die Angst haben, die sehen, oh, das ist wieder passiert, das ist wieder passiert. Der hat da Thrombosen und Embolien gemacht. Und der Laie kann das nicht ganz einordnen. Es ist so, dass die Impfungen haben Nebenwirkungen, zum Teil gravierende Nebenwirkungen, das muss man einfach sagen. Aber die Erkrankung hat noch viel häufiger gravierende
Nebenwirkungen. Also es ist eine Risikoabwägung, oder?
Absolut. Stellen Sie sich vor, Sie stehen vor einem Flugzeug und Sie wissen, das stürzt zu 10% ab und das zu 0,01%. In welche steigen Sie?
Ja, das ist ganz klar. Ja. Und so geht es auch mit der Impfung. Oder?
Ja, aber es ist natürlich, wir haben das im Körper über und dann wird halt mit dem dann das... sehr, sehr nahe, oder? Und die Infektion kommt mir auch vielleicht nicht über.
Und man kann auch sagen, das ist ja häufig etwas, was man auch wieder gehört hat, wo natürlich auch Humbug ist, dass der Impfstoff die Genstruktur verändert.
Ja, gut. Aber ich glaube eben, ich habe Patienten, die mir sagen, ich habe Angst. Dann mache ich eine Zeichnung. Das ist die Zelle mit dem Zellkern, dem sogenannten Zytoplasma. Dort sitzen die Ribosomen, das sind die Proteinfabriken vom Körper. Die mRNA geht zum Ribosom, geht einmal durch, produziert Spike-Protein und geht zu Grund. Also das ist ganz kurzlebig. Und der einzige Effekt ist, dass die eigenen Proteinfabriken vom Körper das Spike-Protein produzieren, dann geht es nicht. Die genetische Information ist im Zellkern und nicht im Zytoplasma. Im Zellkern wird überhaupt nichts verändert. Und mit dem kann man gelegentlich jemanden doch überzeugen, ah, ist doch nicht so schlimm. Und bei vielen Leuten, am Anfang habe ich noch gemeint, ich könnte die Leute mit Argumenten überzeugen. Es ist doch viel besser, wenn man sich impfen lässt. Das gibt aber eine Gruppe von Leuten, die für mich wie eine irrationale Angst haben. Es ist auch eine Weltanschauung. Anthroposophen, der Rudolf Steiner, hat zum Beispiel mal gesagt, die Impfung ist des Teufels.
Und ist aber auch schon ein Moment her, muss man sagen. Die Forschung ist weiter, oder?
Genau. Aber er hat immer noch viele Anhänger und die können sie nicht abholen. Das ist wie eine Weltanschauung. Manchmal kommt es mir auch ein bisschen sektiererisch vor, aber es ist eine Weltanschauung. Nein, das ist nichts Gutes. Und da können sie einfach nicht argumentieren.
Und letzte, und dann gehen wir dann mal zu den Medikamenten. gibt ja auch Entwicklungen von Medikamenten. Aber der letzte Punkt, den ich in meinen Recherchen auch noch recht häufig habe angetroffen, ist zum Teil von sogenannten Ärzten, die gesagt haben, eigentlich würde man nie in so eine Pandemie reinimpfen. Also wenn der Virus schon da ist, dort reinimpfen, sei das Falscheste, was man machen könnte. Christoph Thuor.
Ja, das ideale Szenario ist schon, man impft vorher, aber man könnte es uns ja nicht aussuchen. Also das ist ja die Idee, wenn man den Virus ausrotten will. Wir haben es zwar leider bei erst wenigen geschafft, wo dann Erfolge, also wunderbare Erfolge, Pocken zum Beispiel, mit einer Riesenkampagne, 60er Jahre hätte ich gesagt, wo man das hinterletzte Dorf noch in Indien noch die letzte Familie gefunden hat, die noch Pocken hatte, und dann hat man dort auch noch geimpft. Ich meine, das ist natürlich die Idealwelt, aber die ist ja nicht ideal. Aber wir müssen ja machen, was wir können und wie weit wir sind. Und darum finde ich das kein Argument für nicht zu impfen.
Thema Medikament. Man liest immer mal wieder, dass etwas entwickelt worden ist, dass es etwas gibt, aber man weiss nicht so recht, wirkt es wirklich, zum Teil wirkt es ein bisschen. Wo stehen wir da in der Medizin?
Also wir stehen da ganz am Anfang. Es gibt ja neuere Medikamente, die in den USA entwickelt worden sind, die sind bei uns noch nicht zugelassen. Aber ich denke da an zwei antivirale Medikamente, die, wenn man die früh einsetzt, die auch können zu einem grossen Prozentsatz bis 70% eine schwere Erkrankung verhindern. Das ist immer noch nicht so gut wie eine Impfung, aber es ist doch jemand, der Angst hat, Widerstände sich impfen zu lassen. Ist das auch ein Hoffnungsschimmer, dass man die Medikamente einsetzen kann? Man hat ja auch, nebst diesen Tabletten, die es jetzt gibt, zwei neue Präparate, hat man ja auch die sogenannten monoklonalen Antikörper gehabt. Also das ist so ein Antikörpercocktail, wo die Viren neutralisiert. Die binden sich an die Spike-Protein, neutralisiert die Viren. Jetzt ist das leider so bei Omikron, wo die Veränderungen hat, die Mutationen hat im Spike-Protein, wirken die Cocktails leider nicht mehr so gut. Also das ist etwas, das wegfällt. Aber die Tabletten, die neu entwickelt worden sind, die sind sehr wohl wirksam. Zumindest bei den Viren, die wir jetzt vorhanden haben. Und das ist für mich auch ein Hoffnungsschimmer. Man muss sie einfach früh einsetzen, am Anfang dieser Erkrankung. Und dann kann man einen schweren Verlauf zu einem grossen Teil verhindern.
Also, aber es ist schon beeindruckend, was die Pharma und die Medizin in so kurzer Zeit eigentlich zustande gebracht hat. Hat Covid die Industrie oder Medizin und Pharma auch vorwärts gebracht?
Ich denke, also gerade die mRNA-Impfungen, die haben einen riesen Schub gegeben, auch zu forschen in andere Richtungen, sei das bei Krebserkrankungen und so. Und ich weiss noch genau, wo man gehört hat, die wollen so eine Impfung machen, da bin ich extrem skeptisch gewesen. Funktioniert denn das? Funktioniert das? Und das war ein riesen Wagnis gewesen von der ganzen Industrie, wo sehr viel Geld da investiert worden ist in die Hoffnung, und es ist zum Glück aufgegangen. Und ich glaube, es hat, wie bei der HIV-Forschung, dort hat man ja viele neue Medikamente entwickelt. Dort war es auch wirklich 5 vor 12 bei der HIV-Epidemie. Und man war sehr erfolgreich gewesen. Jetzt Corona, denke ich, wird einen neuen Schub geben, in neue Richtungen zu investieren, neue Arten von Medikamenten auszuprobieren und zu entwickeln. Ich glaube, das hat der Wissenschaft schon auch wirklich wieder einen Schub geben. Schaut mal nach, wie ist das, wie ist das, wie ist das.
Also da geht vieles, da geht etwas. Die Schäden sind zum Teil angerichtet und über das Thema möchte ich unbedingt mit euch, wenn ich da schon Experten von der Lungenklinik von Bethanien bei mir habe, besprechen. Thema Long-Covid. Es kommt langsam ein bisschen auf das Tablett. Ich habe selber auch schon ein Interview führen mit Leuten, die an dem leiden. Und das ist wirklich leid. Was machen ihr für Erfahrungen, Christoph Thuor, da bei euch in der Praxis?
Auch ein schwieriges Thema, nicht mein Lieblingsthema, ehrlich gesagt. Aber ich bin Lungenfacharzt und wir konzentrieren uns primär mal auf die Lunge. Und da muss ich schon sagen, am Anfang hat man ja befürchtet, die schweren Verläufe oder auch vielleicht leichte, einfach die, die in die Lungen runtergehen, machen so Lungenvernarbungen, so Fibrosen, die dann selber fortschreiten, wenn es der Virus das ganze System ankickt und dann läuft das von allein dann weiter und stoppt nicht. Und da muss ich sagen, das hat also wirklich überhaupt nicht stattgefunden. Und wenn wir amigs die schlimmen Bilder sehen von diesen Patienten, von den IPS, und dann kommen wir die ja nachher dann über, wo sie dann eigentlich wieder daheim sind und können selbstständig rumlaufen und die weissen Lungen sehen in diesen Akut-CTs und nachher muss man schon sagen, die Natur ist grossartig, wie stark die ist und wie gut aufgeräumt wird. Also das ist jetzt der somatische Teil, jetzt rede ich von den Lungen. Oder? Mhm. Das Long-Covid ist ja nicht so fassbar, nach wie vor nicht. Und darum finde ich es ein schwieriges Gebiet.
Aber ein wichtiges Gebiet, oder ist es vernachlässigbar, kann man sagen, das ist
ja,
ein
durch
kleiner
die pure
Prozess.
Menge, wir sind noch nie konfrontiert worden mit dem Virus, mit einer Infektionskrankheit, die diese Menge an Patienten geliefert hat. Darum ist es halt wirklich schwierig, oder? Und also, es ist sicher etwas da, vielleicht müssen wir es noch besser suchen, wir müssen es sicher besser suchen, vielleicht finden wir es aber auch nicht. Und das Schleudertrauma hat man auch gesehen, je mehr man das behandelt, desto weniger schnell kommen die Leute wieder in den Arbeitsprozess und werden kopfwehfrei etc. Also ich bin da ein bisschen kritisch, aber es ist ein bisschen gefährlich, wenn ich das so formulieren. Aber
wird da etwas vorgeschoben in diesem Fall? Also ähnlich wie man ja immer den Verdacht hat, jemand, der ein Schleudertrauma hat, das ist so ein bisschen die einfachste Art, für irgendwo zu schleifen. Geht Long-Covid in diese Richtung?
Nein, das glaube ich nicht. Also ich meine, man hat das früher ja bei der Epstein-Barr-Virus-Infektion gesehen, das Chronic Fatigue-Syndrom. Hat man auch nicht genau gewusst, was das ist. Ich finde, ein Problem ist, dass man Long-Covid lange Zeit nicht genau definiert hat. Was gehört dazu, was gehört nicht dazu? Von wann an redet man von einem Long-Covid-Syndrom? Und ich glaube, da ist man jetzt langsam an, das zu definieren. Mhm. Was ist das eigentlich? Rein von den Symptomen her. Und es ist erschreckend, wenn Sie Zahlen anschauen, wie viel, da kursieren Zahlen zwischen 5 und 85% von den Erkrankten. Ich habe letztens eine relativ gute Studie gelesen, die sagt, etwa 3/4 von den Erkrankten haben Symptome von einer Long-Covid. Das ist nicht bei allen gleich ausgeprägt. Aber ich habe Patienten, die nach einem Jahr noch nicht arbeitsfähig sind. Mhm. Und das ist glaubhaft, die schlüpfen nicht. Das waren Karrieremenschen an der Uni, die wirklich Top-Leute waren. Es geht einfach nicht mehr. Das ist nicht die Regel. Aber es gibt immer wieder solche, die ein halbes Jahr lang aus dem Verkehr gezogen werden, 9 Monate aus dem Verkehr gezogen werden, weil es einfach nicht geht. Das andere ist, wir haben nicht einen Test oder wir können nicht eine Biopsie neu machen, wo wir sagen, das ist Long-Covid. Sondern das ist eben ein Syndrom, es ist ein Zusammenfallen von verschiedenen Symptomen. Und wir wissen immer noch nicht, was macht denn das eigentlich aus? Ich habe eben einer gesehen, 6 Wochen nach einer schwersten Erkrankung mit wirklich allen Spitzenmedizinen, die möglich war, dann sagen wir, es geht mir gut. Mhm. Kein Problem. Mhm. Und andere, die relativ leicht waren, die sagen, das geht überhaupt nicht, ich mag nicht, ich bin so erschöpft und so. Und ich glaube denen das. Mhm. Es gibt vielleicht schon ab und zu einen, der das ein bisschen vorschiebt und denkt, oh, vielleicht muss ich noch einen Monat nicht mehr arbeiten und so. Aber die meisten, bei den meisten Leuten ist das wirklich glaubhaft.
Und was seht ihr bei denen, was glaubhaft ist? Seht ihr da überhaupt etwas, wenn ihr die Jungen sucht?
Ja, man kann die natürlich wissen. Man macht G-Test, man macht Belastungstest und so. Dort sehen sie genau, die sind viel weniger belastbar als normal. Aber wenn sie Muskeln genau untersuchen, wenn der Neurologe schaut, wenn der Herzspezialist schaut, die sagen, alles ist normal. Wenn wir Lungenfunktionen machen, müssen wir sagen, ja, es ist normal. Aber die Person hat Atemnot, wenn sie sich belastet. Mhm. Das sind andere Mechanismen, die ich persönlich noch nicht recht gesehen habe. Was ist das eigentlich?
Und dementsprechend natürlich auch schwierig, näher irgendwelche Massnahmen zu ergreifen.
Absolut, ja.
Also kann man sagen, Long-Covid, noch eine absolute Blackbox.
Absolut, ja. Also was sicher etwas hilft, ist, dass die Leute in eine Physiotherapie gehen, dass man die ein Aufbautraining macht, dass man die allenfalls zum Neurologen schickt, zum Herzspezialist, um zu schauen, ist da allenfalls noch etwas, weil es doch relativ viele Herzmuskelentzündungen gibt bei den schweren Erkrankungen. Aber für mich ist mehr auszuschliessen, dass noch etwas anderes ist, wo man spezifischer behandeln müsste. Und im Vordergrund steht für mich schon ein Aufbautraining, halt wirklich konsequent und längerfristig.
Wir haben viele Themen angesprochen, interessante Einblicke bekommen. Ich möchte zum Schluss von unserem Gespräch Christoph Duor und Dr. Scherer noch schnell einen Ausblick wagen, vielleicht ein bisschen einen Blick in die Glaskugel. Christoph Duor, wie seht ihr jetzt die Zukunft, wenn ihr eine Prognose stellen
müsst? Also jetzt wird es ja wieder mal Frühling dann bald. Das ist immer mal gut. Haben wir ja letzten Sommer und vorletzten auch gesehen. Ich habe langsam eine Zeitgitterstörung, weil es ist einfach für mich vor Corona und nach Corona quasi. Es sind jetzt ja zwei Jahre quasi eine Periode. Nein, ich denke, ich bin da eigentlich zuversichtlich. Mit den wärmeren Jahreszeiten viel draußen. Und Omikron geht durch die Bevölkerung und wir machen unsere Hausaufgaben. Was es sicher nicht gibt, es gibt keine Welt mehr ohne SARS-CoV-2. Das wird es nicht geben. Und mit dem müssen wir auch leben. Und irgendwann, es gibt nicht einen Befreiungstag und dann ist gut, sondern das ist ein schleichender Prozess. Es sagt nicht plötzlich die Regierung, jetzt ist fertig, sondern irgendwann akzeptiert man den Virus, man akzeptiert Massnahmen, man akzeptiert die Impfung, man akzeptiert die Behandlung oder auch nicht. Und man akzeptiert auch die Toten, die es jedes Jahr gibt wegen dem. Influenza killt auch jede Saison in der Schweiz schätzungsweise Hunderte an Menschen. An denen stören wir uns auch nicht. Wenn wir all die Massnahmen durchziehen würden, würden die auch nicht sterben. Aber die haben wir jetzt akzeptiert. Und irgendwann ist das alles einmal so eingemittet und dann ist es normal wieder. Und ich sage, das geht noch ein paar Jahre.
Dr. Thomas Scherer, müssen wir künftig mit ähnlichen Sachen rechnen?
Ich denke schon. Also, meine Haltung ist so ein bisschen verhalten optimistisch. Und was der Christoph gesagt hat, durch das, dass es Frühling wird, wir mehr draußen sind, wird es auch weniger Infektionen geben. Aber den Virus, den werden wir jetzt haben. Wir werden immer wieder auch schwere Erkrankungen sehen durch Coronavirus. Ich glaube, den werden wir einfach nicht mehr los. Und viele Verkältungen durch den Coronavirus, wo die Leute einfach nicht so krank werden. Aber ich glaube, die Welt wird medizinisch nicht mehr so sein wie vor Corona. Wir werden andere Vorsichtsmaßnahmen haben. Wir werden auch mit den Leuten, die verkältet sind, in der Praxis anders umgehen, als wir das früher gemacht haben. Weil man muss einfach vorsichtig sein, man darf nicht. Das Schlimmste wäre, wenn in unserer Praxis da eine Infektion herumgehen würde und die Hälfte von den Angestellten krank wird, dann können wir den Laden zutun, oder? Und das wäre nicht so gut. Und ich glaube, wir werden noch Jahre geprägt sein von dem, was wir jetzt miterlebt haben. Ich glaube nicht, dass in den nächsten 2-3 Jahren immer noch schlimmer und noch schlimmer wird, weil die letzten Wellen sind ja so gewesen. Wir haben immer gesagt, ja, jetzt gibt es noch eine Welle, dann ist gut. Aber die Welle, die vierte Welle, die fünfte Welle, ist die schlimmste, die wir überhaupt hatten, oder? Und das glaube ich eher nicht, dass es jetzt noch schlimmere Wellen gibt. Ich hoffe es zumindest nicht. Aber der Virus, der wird einfach immer da sein. Und da gibt es vielleicht mal eine Variante, die ein bisschen aktiver ist und dann wird es wieder ein bisschen besser werden. Aber wir werden mit dem müssen leben lernen.
Danke vielmals Dr. Christoph Duor, danke vielmals Dr. Thomas Scherer, beide sind Facharzt für Pneumologie und Innermedizin an der Lungenklinik Bethanien.
Radio 1 Visite, der Medizin-Podcast, unterstützt von der Privatklinik Bethanien. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.